Hast du dir schon mal überlegt, wie du den richtigen Trainer findest? Vielleicht hast du den richtigen Trainer ja für dich auch schon gefunden oder möglicherweise bist du genau auf der Suche nach demselbigen. Wir haben auf jeden Fall die Frage nach dem richtigen Trainer aus unserer Community gestellt bekommen und werden diese ausführlich in der aktuellen Folge beantworten. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Ja, Lotta, die einfache Antwort ist natürlich, wir sind die besten Trainer für alle.
Ja, natürlich. Also wer das noch nicht weiß, der weiß wenig wahrscheinlich. Nein.
Der hat noch nie unseren Podcast gehört. Das wird der Grund dafür sein.
Genau. Also alle, die jetzt hier zuhören, wissen natürlich, dass wir die Besten sind. Nein, Spaß beiseite. Ich denke, im Laufe der...
Nicht nur die besten Trainer, wir sind die Besten bei allem.
Sowieso, genau. Das Optimum und überhaupt und der Nabel der Welt. Nein, keine Sorge. Also wir sind jetzt nicht übergeschnappt. Wir wollen natürlich diese Frage auch möglichst objektiv beantworten. Und ich denke, es ist klar, dass wir nicht für jeden Athleten die besten Trainer sind. Für manche vielleicht schon.
Ja, der Vorteil ist, wir sind schon zwei und wir sind auch ein bisschen unterschiedlich. Also abgesehen von unserer Trendsetter-Frisur, die wir ja seit Jahren tragen und der Trend sie gekonnt ignoriert, sind wir doch anders unterschiedlich und dafür vielleicht im Team doch für mehr Leute irgendwie passend als für andere. Als andere Trainer das sind, Entschuldigung. Aber es ist natürlich auch für uns eine wichtige Frage, weil wir uns ja auch überlegen, was ist denn überhaupt wichtig für einen Athleten? Also das machen wir immer. Ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung und können da einiges vorweisen. Deswegen glaube ich, dass es auch eine ganz gute Liste ist, die wir hier zusammengestellt haben. Aber natürlich lernt man nie aus, weil es halt so viele Athletinnen und Athleten gibt, wie es Menschen gibt. Jeder ist unterschiedlich, jeder ist anders und jeder hat vielleicht da doch schon andere Vorlieben und andere Punkte, auf die er achtet. Wir haben versucht, das möglichst umfassend jetzt hier aufzulisten und denken, dass es ein guter Leitfaden ist, um seinen passenden, vielleicht auch fast perfekten Trainer oder vielleicht auch die Trainerin für die nächste Triathlon-Saison, für die nächsten paar oder fürs restliche Triathlon-Leben zu finden.
Ja, also ich hatte gerade so eine Assoziation bei, wenn man so nach dem Perfekten sucht, dann klingt es immer so wie Topf auf Deckel und hier der Traummann fürs Leben oder so.
Ja,
also
klar.
Manche Leute finden ja auch ihren Traummann und das ist dann der Trainer oder andersrum. Gibt es ja genügend Pärchen im Triathlon-Kosmos, die das betrifft.
Ja.
Aber ich möchte jetzt hier nur ein bisschen davor warnen, dass das irgendwie in die religiöse Ecke abdriftet, beziehungsweise dass man dann irgendwie eine zu hohe Erwartung hat und denkt, okay, das ist eben der Trainer fürs Leben. Ich glaube, jeder Mensch ist nicht ein Puzzlestück und es gibt nur ein anderes Puzzlestück, das man dazu legen kann, sondern vielleicht ist jeder so ein bisschen wie Knete und sowohl der Trainer als auch der Coachee kann sich natürlich in die eine oder andere Richtung ändern und manche Formen passen von Anfang an besser zusammen und manche passen vielleicht im Laufe der Zeit besser zusammen. Also ja, vielleicht ist das auch ein dummes Beispiel, aber das kam mir nur so, wenn wir darüber sprechen, dass es den perfekten Trainer oder die perfekte Trainerin gibt.
Ja, wir können ein eine Trainer-Herzblatt-Folge machen, wenn jetzt jemand hier zuhört, der einen Trainer, eine Trainerin sucht und drei Trainer sich melden, die sich eben auf diesen Job bewerben und Kai Pflaume auch noch zusätzlich als fünfte Person zuhört, dann können wir sowas arrangieren und dann darf der liebe Kai die Fragen stellen für die Athletin, den Athleten und dann schauen, was die Trainer so antworten. Aber wenn sich die nicht finden, die fünf Leute, und Kai keine Zeit für sowas hat, dann machen wir das selber. Lotta hat schon recht. Natürlich soll das jetzt hier nicht die riesen Erwartungen geschürt werden. Und ich meine, wir wissen es alle. Wir hatten alle schon Lehrer oder Fahrlehrer oder irgendwo einen Ausbildungsleiter im Beruf oder einen Vorgesetzten, wie auch immer. Es passt selten zu 100%, aber es passiert ja auch immer wieder, dass sich in den unterschiedlichsten Bereichen unseres Lebens dann doch Pärchen finden. Da hat es dann wohl doch sehr gut gepasst. Aber wenn man jetzt einen Trainer sucht, dann guckt man ja immer so nach außen. Also was soll der Trainer, was kann der Trainer? Aber wir raten im ersten Schritt eher dazu zu schauen, wo ist man denn selber? Und wie ist die eigene Situation? Also es ist halt wichtig, das zu wissen, um jemanden Fremden zu suchen, der einem dabei hilft. Es nützt ja nichts, wenn man dann sagt, ach, ich suche einen Trainer, aber ich weiß gar nicht, wofür. Und ich muss man ja auch ganz klar sagen, ich weiß auch gar nicht, mir ist egal, was der kostet. Oder ich denke mal gar nicht drüber nach, dass der überhaupt Training kostet, dass der überhaupt Geld kostet. Und dann eben überrascht ist, wenn der potenzielle zukünftige Trainer, den man ja quasi bei sich anstellt, dass der da Geld dafür haben möchte.
Ja, jetzt mal abgesehen vom Geld, es ist ein wichtiger Punkt, eben zu wissen, was man will und worauf man hinarbeitet. Denn beim Training oder bei der Zusammenarbeit mit einem Coach funktioniert es natürlich nicht so, dass man sagt, ich habe hier eine Überweisung vom Arzt, ich lege mich jetzt hier mal auf die Couch oder auf die, keine Ahnung, Trainingsmatte, jetzt massiere mir mal den Rücken und mach mal, dass alle meine Schmerzen weggehen oder sag mir mal, was meine Probleme sind und wie ich die lösen kann. Also wir sind natürlich in gewisser Weise, je nachdem wie eng man mit dem Athleten zusammenarbeitet, ja auch ein bisschen Psychologe und ein bisschen Physiotherapeut. die Zusammenarbeit mit einem Coach setzt immer voraus, dass man selbst bereit ist zu arbeiten. Und nicht, dass man sich irgendwo hinlegt und dann als neuer Mensch wieder rauskommt.
Ja, also selbstverständlich. Das sowieso, das ist ein Punkt, den ich jetzt gar nicht so bedacht habe im Vorfeld. Selbstverständlich, weil ein Coach ist ja nicht, der zaubert der mir die Leistung ja nicht hin. So.
Genau, aber ich meine nur, dieses Bewusstsein für, wo stehe ich, was kann ich, was will ich, das kann man natürlich im Zusammenhang oder gemeinsam mit dem Trainer auch rausfinden, aber je mehr man selber über sich weiß, ist natürlich umso besser.
Nein, es ist klar kann man das immer mit dem Trainer rausfinden und für uns ist natürlich auch der Punkt, wenn jemand sagt, ich möchte im Triathlon durchstarten, ich habe jetzt noch nicht so die Übersicht oder kann meine Leistung nicht so gut einschätzen, könnt ihr mir dabei helfen, dann ist es tatsächlich was wir als Trainer lieber im Vorfeld machen, als dass wir sagen, hier komm, jetzt buchst du mal ein Training bei uns oder buchst du uns als Trainer und dann finden wir schon was und dann merkt man im Verlauf in 2-3 Wochen, dass es doch nicht passt. Also das ist was man, finde ich, jetzt in der Zusammenarbeit schon im Vorfeld machen sollte, aber da kommen wir gleich drauf. Was ich im ersten Schritt meinte, war, dass man sich selber überlegt, okay, wo bin ich leistungsmäßig? Was ist mein Leistungsstand gerade? Wo möchte ich jetzt nächste Saison hin? Wer jetzt schon mehrere Trainingsjahre oder Triathlonjahre hinter sich hat, der weiß vielleicht, okay, nächstes Jahr, nehmen wir mal einfach den Fall. Ich bin bis jetzt richtig gut unterwegs. Ich war auch schon bei einer 70-3-Veranstaltung in der Altersklasse recht weit vorne mit dabei. Nächstes Jahr ist die 70-3-WM nicht irgendwo am Ende der Welt und ich versuche das oder ich möchte das versuchen und wenn ich das dann, wenn ich die Qualifikation geschafft habe, möchte ich halt auch einen Trainer haben, der mich dann extrem gut auf die Weltmeisterschaft vorbereitet. So, ich weiß von mir selber schon, wenn ich schon gut platziert war, aber nicht keinen Platz bekommen habe, dann weiß ich ja selber, das ist quasi eine Möglichkeit. Ich habe die Chance, mich da vielleicht zu qualifizieren und das ist auch mein Ziel und dann möchte ich eben auch bei der WM so gut wie möglich abschneiden. Dann kann ich natürlich sehr viel genauer nach einem Trainer suchen, als wenn ich sage, ich weiß so gar nicht so genau, was ich im Triathlon will. Beziehungsweise wahrscheinlich ist die Zahl der Trainer potenziell kleiner oder man ist ja wie bei allem anderen, man grenzt die Auswahl ein, wenn man sehr genau weiß, was man von dieser Person möchte. Wenn man dann noch dazu weiß, okay, ich bin jetzt nicht bereit, irgendwie 500 Euro im Monat auszugeben, dann kann man jetzt zum Beispiel auch mal sagen, dass so Leute, die schon mal jemanden, einen Profiathleten zur Weltmeisterschaft gebracht haben, dass das vielleicht nicht die Trainer sind, die ich mir da angucken muss. Oder ich sage halt, Geld spielt für mich keine Rolle und ich will genauso jemanden guten, dann grenzt man halt auf der anderen Seite ein und sagt, okay, ich möchte jemanden, der schon mal jemanden zu einem Weltmeistertitel gecoacht hat. und Geld spielt keine Rolle, aber dann habe ich auch das schon definiert für mich. Und dann habe ich ja eine grobe Vorstellung, wo will ich hin, was, wo, wofür brauche ich Hilfe und wer kommt dafür in Frage.
Genau, also um das nochmal zusammenzufassen, du hast jetzt eigentlich angesprochen, dass die eigene Basis klar sein muss. Je mehr man schon an Erfahrung gesammelt hat im Laufe der Jahre im Triathlon, umso leichter ist es natürlich, das einzuschätzen. Zusätzlich sollte klar sein, was ist das Ziel? Also es ist immer leichter, ein Ziel zu erreichen, wie ich möchte, meinetwegen die OD in unter 3 Stunden oder in unter 2,5 Stunden erreichen, als zu sagen, ich möchte unbedingt in meiner Altersklasse bei dem und dem Wettkampf aufs Treppchen kommen. Weil die anderen kann man leider nicht so gut beeinflussen oder hat man nicht so in der Hand, wie gut die trainiert sind und wie gut die an dem Tag abliefern. Was man selber leisten kann, ganz unabhängig vom Tableau, kann man sehr viel besser steuern. Und dann, wie gesagt, die finanziellen Mittel spielen natürlich auch eine Rolle und darüber sollte man sich im Vorhinein auch klar sein, dass das natürlich nicht einfach für ein Appel und ein Ei funktioniert und dass es da eben auch unterschiedliche Trainer gibt, die eben mehr oder weniger Erfolge nachweisen können, selbst oder auch bei ihren Athleten.
Ja, also das ist auch noch ein größeres Feld, wo wir vielleicht auch nachher gleich nochmal dazukommen, weil es natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Das ist so das, was man über sich selber wissen sollte, bevor man einen Trainer sucht. Und ist für uns so ein bisschen der zweite Punkt eigentlich, dass es wichtig ist, im Vorfeld, abgesehen von allen anderen Punkten, die wir gleich noch ansprechen, die Möglichkeit hat, mit diesem Trainer zu sprechen. Auf die eine oder andere Art und Weise. Weil, vielen vielleicht auch schon aufgefallen, jetzt gerade die letzten Jahre ist ja quasi Homeoffice und Zoom so ein Teil der Arbeitswelt geworden oder Microsoft Teams oder was auch immer. Wenn man mit jemandem im quasi E-Mail-Kontakt steht, hat man ein ganz anderes Verhältnis dazu, wie wenn man wenigstens die Person mal über ein Zoom-Meeting gesehen hat, sich mit der austauschen konnte oder idealerweise, wenn man irgendwo hinfahren kann und sich treffen. So richtig im richtigen Leben die Person erlebt, ganz, ganz dumm gesagt, sie auch mal riecht. Manche Leute kann man ja auch nicht riechen, ne? Das kommt ja dann auch so ein bisschen davon. Und einfach, also sie viel besser selber einschätzen kann. Das heißt, Punkt 2, wenn man für sich den perfekten oder den richtigen Trainer, die richtige Trainerin sucht, ist, such den persönlichen Kontakt. Also versuch die Person anzuschreiben, versucht die Person irgendwie zu kontaktieren, zu telefonieren oder eben am besten, also das ist das, was wir immer machen, dann halt irgendwie ein kostenloses Vorgespräch über irgendeine Video-Online-Software zu bekommen, wenn die Person nicht vielleicht gerade sowieso um die Ecke wohnt.
Ja, genau. Also natürlich ist es Voraussetzung, dass man sich da auch ein bisschen dahinter klemmt, ein bisschen recherchiert, schaut, wer ist denn überhaupt zum Beispiel in der Nähe oder wer bietet denn so einen Service überhaupt an? Aber ja, damit du eben nicht die Katze im Sack kaufst, ist es schon wichtig, eben mal zu checken, ob die Chemie so halbwegs stimmt. Denn es wäre auch für den Trainer natürlich einerseits sehr, sehr unschön, wenn du nach 2 Wochen sagst, sorry, tut mir leid, aber ich habe mich geirrt, weil der Trainer investiert natürlich auch sehr, sehr viel Geld oder Zeit da rein und Zeit ist Geld, zum Beispiel sich auf dich einzustellen, zu überlegen, wie kann er mit dir das Training aufbauen und dich kennenzulernen. Und andererseits ist es ja für dich auch blöd, wenn du dann am Ende dastehst und eben keinen Trainer hast, weil du gemerkt hast, vielleicht kommen wir doch nicht miteinander klar. Also irgendwie eine Art von persönlichem Kontakt und zwar eben nicht per E-Mail oder ich habe mal was von dem gelesen oder so, sollte schon im Vorfeld stattfinden.
Ja, und da hast du was angesprochen. Ist tatsächlich so eine Sache. Man merkt dann ansonsten vielleicht 2-3 Wochen später, dass es nicht passt. Und da ist eben der Punkt, je nachdem, wo man sein Coaching abschließt oder bei wem man quasi den Service der Trainingsbetreuung bucht, gibt es halt auch bestimmte Fristen, die das läuft. Ich spreche es am besten gleich an, wir können da nachher nochmal drauf eingehen. Also wir haben uns tatsächlich auch in der Zeit, in der wir das jetzt machen, haben wir für uns selber festgelegt, Es gibt kein monatliches Coaching, das irgendwie nach 4 Wochen abgebrochen werden kann oder nicht weiterläuft. Wir haben das mit einer Mindestlaufzeit, die im Vergleich zu anderen Trainern tatsächlich bei uns relativ kurz ist. Wir sagen, es muss mindestens 3 Monate gehen. Wir klären aber im Vorgespräch eben auch ab, was ist das Ziel? Also möchte jemand längerfristig miteinander arbeiten? Weil wir aus Trainersicht, und da geht es nicht um die finanzielle Sache, sondern aus Trainersicht, möchten natürlich auch unser Möglichstes geben und freuen uns, wenn wir in Anführungsstrichen große Aufgaben haben. Also jemanden über ein Jahr oder über mehrere Jahre begleiten zu dürfen und da viel zu verändern und viel zu erreichen, ist natürlich auch für uns eine tolle Arbeit und macht viel Spaß. Wir haben jetzt in der Recherche schon auch gesehen, dass es eben auch Trainer gibt, die sagen, du kannst 6 Monate bekommen, die sind halt teurer, oder 12 Monate, dann sind die Monate günstiger. So, da ist halt dann ein bisschen blöd, wenn man 3 Wochen später merkt, das passt nicht so.
Ja, genau. Aber letzten Endes geht es ja oftmals auch um die langfristige Leistungsentwicklung. Also gerade wenn man am Beginn so einer Reise steht und sagt, ich weiß, der Triathlon macht mir Spaß, ich habe da schon mal was gemacht, mal eine Sprintdistanz oder so. Ich möchte aber auf jeden Fall langfristig zum Beispiel auf die Mittel- oder Langdistanz gehen. Mhm. Dann muss man da natürlich auch eine gewisse Zeit einplanen. Und man braucht eben auch Zeit, um sich einzugrooven mit einer anderen Person, die einem dann eben Vorschläge macht, wie man das denn idealerweise gestalten könnte, dieses Training. Es ist ja nie ein Befehl oder es ist nicht, du musst. Und
Kommt vielleicht auf den Trainer an.
Du bist deinem Trainer auch nicht irgendwie zur Rechenschaft schuldig oder so. Jedenfalls ist das nicht unser Konzept. Wir sehen das eben immer als eine Zusammenarbeit auf Vertrauensbasis an. Wo war ich stehen geblieben? Es geht eben darum, dass natürlich so eine langfristige Leistungsentwicklung nur funktioniert, wenn man auch eine bestimmte Zeit dafür zur Verfügung hat. Also wenn man zum Beispiel im Winter dann Grundlagentraining macht, dann eben im Frühjahr mehr Intervalle einstreut und das Ganze aufbaut und sich dann eben in Richtung Peak Performance zum Wettkampf hin entwickelt. Mhm. Und das Ganze dann natürlich über mehrere Jahre. So kann man eben von Plateau zu Plateau sich hocharbeiten.
Ja. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, wie andere Trainer das handhaben. Und das ist ja eben auch nochmal ein ganz großer Punkt, auf den wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Manche Trainer sind vielleicht autoritärer als andere. Manche Trainer sehen es schon auch ein bisschen als ihre Aufgabe, ihren Athletinnen und Athleten regelmäßig in den Hintern zu treten und zu sagen, hier, stell dich nicht so an, mach jetzt oder was auch immer. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze wahrscheinlich. Ich nehme an, dass es möglicherweise nicht mehr ganz so autoritär ist wie früher, aber ich kann auch nicht sagen, wie das vor 20 Jahren war bei Trainern. Man weiß es nur oder wir wissen es halt nur jetzt aus öffentlichen Debatten, wo es um auch in anderen Sportarten, wo es um die Trainerphilosophie oder vielleicht auch die Didaktik oder die Einstellung von Trainern hin zu dem Umgang mit ihren Athletinnen geht, wo ja teilweise ganze Vereine oder ganze Mannschaften gesagt haben, mit dem Trainer arbeite ich nicht mehr, weil der macht einen nur fertig quasi. Also wo es nur quasi um eine negative, in Anführungsstrichen, Motivation geht. Und wir haben das ja im Interview mit Britta Steffen auch gehört, dass ihr Trainer jetzt nicht immer nur die positiven Worte für sie übrig hatte. Wer die Folge nicht gehört hat, das ist recht früh bei uns im Podcast. Es ist ein Zwei-Folgen-Interview, sehr spannend, wie auf sehr hohem Niveau da früher eben Trainer gearbeitet haben. Sowas lässt sich, glaube ich, recht schnell erkennen, wenn man ein persönliches Gespräch sucht. Da der Hinweis, es macht Sinn, sich alle Fragen, die man so hat, vorher zu notieren, alle Punkte, die man ansprechen möchte, auf einem Zettel einfach mit ins Gespräch zu nehmen und dann auch keine Scheu zu haben, diese Fragen zu stellen und dieses Gespräch auch nicht beenden zu lassen, ohne dass da alle Fragen irgendwie geklärt sind. Wenn aus unserer Sicht, wenn es ein guter Trainer ist, wenn es ein guter Service ist, dann ist es auch überhaupt gar kein Problem, im Nachgang das noch per Mail zu klären, wenn es da weitere Fragen gibt. Da kann man über alles reden, da sollte man über alles reden können, weil es für beide Seiten viel einfacher ist, lieber dann da zu merken, es passt nicht, als irgendwie dann zwischendrin, wenn da schon Zeit ins Land geflossen ist, die der Athlet, die Athletin einfach als Vorbereitungszeit braucht und die der Trainer halt vielleicht auch anderweitig nutzen könnte. Und glaube, keiner von uns Trainern hat Lust, irgendwie halbe Sachen zu machen oder jemanden nicht an sein Ziel zu bringen, sondern vorher das Ganze abbrechen zu müssen.
Ja, ich denke auch, dass so ein Vorgespräch immer ergebnisoffen sein sollte, weil es geht ja darum, sich gegenseitig kennenzulernen, zu schauen, ob das passt oder nicht. Aus unserer Sicht, wir handhaben das auch so, dass vor dem Vorgespräch wir natürlich auch schon zum Beispiel einen Anamnesebogen haben, wo der potenzielle Coachie oder die potenzielle Coachie dann einfach mal schreibt, wo sie steht, damit man nicht einfach von vornherein irgendwie Situationen in eine Situation kommt, die vielleicht für beide unangenehm ist, weil man merkt, okay, der Coachie möchte eigentlich gar nicht so lange trainieren oder hat eigentlich gar keine Zeit fürs Training. Könnte ja auch sein. Manche Leute denken, trotz zwei Jobs könnten sie noch irgendwie 3 Stunden Triathlon machen und damit dann irgendwas reißen oder so. Gibt es ja auch manchmal. Sowas kann man natürlich im Vorfeld ausschließen, aber das Gespräch an sich, wo es dann darum geht, ob man miteinander klarkommt, sollte eben für alle Seiten so offen sein, dass es auch für den Coachie oder den potenziellen Coachie nicht unangenehm ist zu sagen, ist nett, vielen Dank, aber tut mir leid, passt irgendwie nicht.
Ja, es ist zwar schade, aber ist ehrlich und ist, wie gesagt, für beide Seiten besser. Wir wissen natürlich auch, ne, bevor man in so ein persönliches Gespräch geht, möchte man schon ein bisschen was vielleicht über den Coach, über die Coachin wissen. Da kommen wir dann auch quasi zum dritten Punkt und das ist eigentlich so der größte und wichtigste Punkt, den wahrscheinlich viele, die einen Trainer suchen, im Auge haben und der auch so ein bisschen undurchsichtig ist, nämlich die Ausbildung, die so ein Trainer bzw. Coach haben sollte oder eben die Ausbildungen, die oft in ganz vielen Bereichen dann auch angegeben werden. Da gleich der erste Punkt, der Begriff Trainer und Coach, beide Begriffe sind nicht geschützt. Das heißt, jeder darf sich so erstmal nennen.
Ja, allein an der Epidemie oder der Vielzahl der Life-Coaches heutzutage kann man das ja erkennen. Jeder kann sagen, ich bin Life-Coach und ich erkläre dir, was du in deinem Leben falsch machst und bringe dich zur Erlösung. Nein, also
vor allen Dingen, ich sage dir, was du richtig machen sollst, wenn du dieses Wochenende buchst und mir 4.000 Euro überweist.
Ja, genau, das ist dann meistens so der Haken an der ganzen Geschichte. Ist jetzt natürlich ein bisschen zugespitzt.
Ja, um Gottes Willen.
Ich denke, also, gerade im Triathlon-Trainer-Bereich sind ja vermutlich mehr Idealisten unterwegs als vielleicht in diesem finanziell sehr lukrativen Business des Live-Coachings. Aber es gibt natürlich auch noch sehr, sehr viele andere Möglichkeiten des Coachings und dementsprechend sollte man sich schon vorher gut informieren, mit wem hat man es denn da zu tun.
Ja. Ja, und da ist es natürlich schon auch sinnvoll, auf entsprechende Ausbildungen zu gucken. Und die sollten ja online auch immer irgendwo hinterlegt sein oder die sollte man auf Anfrage dann auch einfach mal bekommen. Leider, vielleicht auch zum Glück, ich kann es nicht genau sagen, aber jetzt aus Athletensicht ist es halt leider so, dass es eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten gibt, bei der sich ein Trainer aus-, fort- und weiterbilden lassen kann. Also es gibt ganz unterschiedliche Wege, um Trainer mit wirklich einer Ausbildung zu werden. Weil es gibt eben nicht den Ausbildungsberuf Triathlon-Trainer. Also da ist nicht irgendwie was entwickelt worden, wo es einen Leitfaden gibt, das muss man lernen oder das muss man können. Und hier muss man jetzt auch praktische Ausbildung machen und hier theoretische. Es ist halt ja ein wildes, weites Feld von Ausbildungen, auch von Ausbildungsstätten, Instituten, Universitäten und allem, was man sich eigentlich so denken kann.
Ja, leider lässt sich das nicht so ganz einfach runterbrechen und wir können jetzt nicht sagen, jemand, der Sportwissenschaft an der Hochschule in Köln studiert hat, der ist definitiv ein sehr gut ausgebildeter Trainer oder jemand, der eine Trainerlizenz von der DTU hat, also von der Deutschen Triathlon Union, die ja auch in den einzelnen Bundesländern vertreten ist und dort Menschen ausbildet, um zum Beispiel C-Trainer im Verein zu sein und dann kommt nach einer gewissen Weile der B-Trainer und die höchste Stufe wäre dann der A-Trainer. Dafür muss man aber sehr viele Stunden auch, die man schon zum Beispiel im Verein gegeben hat, nachweisen. Also das sind
Können wir da gerade ganz kurz, bevor wir da weitergehen, einmal zurückgehen und das so ein bisschen erklären? Also, dass wir gerade vielleicht mit der DTU einmal anfangen. Du hast es gerade schon gesagt, C-, B- und A-Trainer, ne, das ist auch vom Alphabet her irgendwie klar. Das bedeutet, der in Anführungsstrichen der kleinste Trainerschein für den Triathlon-Trainer über die DTU beziehungsweise dann die einzelnen Landesverbände, was hier in Baden-Württemberg eben der BWTV ist. Das ist der C-Trainer, über den steigt man ein.
Genau.
Den kann man da quasi absolvieren oder erlernen oder...
Da muss man halt eine Prüfung ablegen und natürlich noch ein paar andere Voraussetzungen erfüllen.
Ja, und da würde ich gerne drauf eingehen.
Okay, also ich möchte ganz kurz noch ergänzen, es gibt hier verschiedene C-Trainer. Also man kann den C-Trainer Breitensport machen. Das wäre dann meistens eher für Erwachsene, die zum Beispiel auf die Langdistanz wollen, die aber keine vorherige große sportliche Erfahrung haben. Und dann gibt es noch den Trainer Leistungssport, der bezieht sich mehr auf die Kinder- und Jugendarbeit, wo man natürlich versucht, die irgendwie ja in so einer Kaderschmiede quasi mehr oder weniger dahin zu führen, dass sie vielleicht mal Profis werden könnten.
Ja. Und beides gibt es als C-, B- und A-Trainer. Oder nur den C-Trainer, den man
also
so auswählen
kann? Also ich weiß, dass es das beim C-Trainer gibt.
Okay.
Beim B- und A-Trainer gibt es noch den Trainer Langdistanz.
Ja.
Den gibt es, soweit ich weiß, beim C, auf der C-Stufe halt nicht.
Ja.
Genau. Und ich habe ja jetzt ein bisschen Erfahrung aus Baden-Württemberg. Ich habe ja diesen Trainerschein jetzt im letzten Jahr gemacht. Das dauert tatsächlich ein ganzes Jahr lang, weil das nämlich drei verschiedene Lehrgänge sind. Ein Grund-, ein Aufbau- und ein Prüfungslehrgang. Jeweils eine Woche Präsenz.
Ja.
Also schon ziemlich aufwendig. Manche haben sich dafür, glaube ich, Bildungsurlaub genommen. Und manche sind auch schon länger quasi im Verein tätig und geben dort beispielsweise Schwimmtraining oder Lauftraining, was auch immer, für Kinder oder Erwachsene.
Mhm.
Und dann muss man natürlich trotzdem zusätzlich auch Erste Hilfe und einen Rettungsschwimmer nachweisen können. Und man muss hospitieren, man muss auch selber Stunden geben und sich das eben bestätigen lassen. Das sind jetzt erstmal so die Mindestvoraussetzungen.
Das heißt, ganz kurz, es ist eine praktische und eine theoretische Ausbildung.
Ja, korrekt. Also in den drei Wochen, wo man da ist, macht man mehr oder weniger die Theorie. Aber gleichzeitig lernt man natürlich auch immer, hier mit diesen Spielen kannst du zum Beispiel, keine Ahnung, Ausdauer trainieren oder Grundschnelligkeit trainieren oder das sind die Übungen für Koordination. Also es wird auch immer alles noch irgendwie praktisch umgesetzt. Aber ja, eigentlich ist es so ein Konzept, wo beides miteinander verwoben wird.
Ja.
Und okay. Dann macht man natürlich im Verein auch schon praktische Arbeit, parallel idealerweise oder dann eben später auch, muss das nachweisen, muss sich das bestätigen lassen und muss auch noch eine Prüfung schreiben, beziehungsweise es gibt eine überfachliche Prüfung, ja, hieß das bei uns, da geht es dann halt um Sportwissenschaften im Allgemeinen und wie man Training im Allgemeinen aufbaut. Und dann gab es noch eine fachliche Prüfung nur für den Triathlon.
Mhm.
Weil das lag eben jetzt daran, dass in diesem Bildungszentrum, wo wir das gemacht haben, auch andere Kurse stattfinden. Eben nicht nur für Triathlon, sondern auch für Fußballtrainer oder, keine Ahnung, Rückengesundheit oder sowas.
Ja.
Ob die dann auch solche Prüfungen machen müssen, weiß ich nicht. Aber ich denke, es gibt auf jeden Fall Kurse, bei denen man mindestens diese überfachliche Prüfung auch schreiben muss.
Ja.
Das war quasi die Theorie. Und dann gab es auch noch eine Lehrprobe vor Ort mit sozusagen den Triathlon-Gurus aus Baden-Württemberg, mehr oder weniger. Also die hier, die Nachwuchsprofis trainieren. An den Standorten zum Beispiel in Freiburg war das. Ja.
Ja. Und das ist jetzt aber in Baden-Württemberg eben der Fall. Das kann bei einem anderen Landesverband schon ganz anders aussehen. Also es kann sein, dass man möglicherweise in weniger Zeit ähnlich viel vermittelt bekommt, aber wenn man sich da Ausschreibungen anguckt für C-Trainerscheine, dann sind das eben teilweise nur 2 Wochen, wo man vor Ort ist, also Präsenz. Es gibt auch Trainerscheine dann, wo das tatsächlich noch viel weniger ist. Da gibt es dann auch eine Basisqualifikation und dann eben noch einen Aufbau, wo man aber auch nur 5 Tage ist. Also das ist zeitlich ganz unterschiedlich, was eben dann schon zeigt, wer C-Trainer, DTU-C-Trainer ist, ist nicht immer gleich DTU-C-Trainer, weil die Ausbildung von Landesverband zu Landesverband unterschiedlich ist. Und das ist jetzt nur quasi beispielhaft für eigentlich alle Ausbildungen, die man in dem Bereich finden kann.
Ja, genau. Also das könnte man jetzt auch vergleichen mit einem Abitur aus Bayern und Hamburg oder weiß ich nicht was. Ne? Da sind halt auch ähnlich, unterschiedliche Anforderungen. Und die Bayern sagen, wir haben das beste Abitur und unsere Schüler sind die klügsten, obwohl keiner von uns 1,0 schafft. Und in Hamburg schaffen weiß ich nicht wie viele 1,0 und sind aber eigentlich nicht so clever. Das ist jetzt sehr, sehr stark zugespitzt. Ich denke, dass natürlich die Vereine oder diese Landesverbände ein großes Interesse daran haben, möglichst viele Menschen dafür zu begeistern, das zu machen, weil man macht das ja dann auch unentgeltlich im Verein. Es ist nicht so, dass man dann irgendwie da den großen Reibach macht und hinterher reich wird davon, dass man im Verein ehrenamtlich tätig ist.
Reich an Erfahrung.
Man ist auf jeden Fall reich an Erfahrung. Und es ist auch gut, dass man da natürlich auch bestimmte rechtliche Grundlagen lernt und andere Dinge, die eben auch vor allem beim Training in der Gruppe relevant sind. Aber nur weil jemand eben diesen C-Trainerschein hat und zum Beispiel Training im Verein gibt, heißt das ja nicht, dass er auch gut Trainingspläne für Erwachsene schreiben kann, die auf die Langdistanz gehen wollen.
Ja, also das ist ja grundsätzlich so eine Sache und da kommen wir sicher auch gleich nochmal drauf. Aber es ist schon alleine, die Ausbildung bei der DTU ist nicht immer gleich. Da kommt es auch ganz drauf an, wo eben, in welchem Landesverband man das gemacht hat. Und so ist es zum Beispiel auch bei Akademien und Instituten, die das so einen Trainerschein auch anbieten. Also es gibt, gerade auch im Internet sind einige relativ präsent, wo man eben auch einen Triathlon-Trainerschein machen kann. Das ist jetzt nicht so, dass diese Akademien oder diese Angebote einfach sich was ausdenken können und dann diesen Schein anbieten. Die sind schon zertifiziert und da gibt es schon auch Richtlinien, an woran man sich eben orientieren muss oder was da drin sein muss. Aber es ist halt nicht 100% vergleichbar. Man kann jetzt nicht sagen, jeder, der eine Triathlon-Trainer-Ausbildung gemacht hat, hat genau dasselbe zum gleichen Zeitpunkt gelernt und vielleicht auch dasselbe vermittelt bekommen. Der eine kriegt vielleicht ein bisschen mehr, wenn man jetzt halt, sagen wir mal, wenn man 10 Tage irgendwo auf einem Lehrgang ist, dann ist es wahrscheinlich so, dass man nicht ganz so viel vermittelt bekommt, wie wenn man 15 Tage auf einem Lehrgang ist. Wenn man nur 3 Tage wo ist, ist es vielleicht auch wieder anders. Es kommt dann aber auch immer darauf an, wird da Theorie vermittelt oder wird da auch viel Praxis vermittelt. Ich habe zum Beispiel einen Trainerschein gemacht, da ist Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nicht berücksichtigt worden. Also das ist schon in der Theorie mal da, aber ich musste keine Spiele lernen, mit denen ich Kinder irgendwie zur Bewegung animieren kann. Und das ist natürlich eine Zeit, die mir dann, oder die Ausbildung dauert halt dann nicht so lange. Aber es ist auch was mir nicht fehlt, weil das jetzt zum Beispiel auch was ist, was ich nicht anstrebe. Ich möchte nicht mit Kindern, also wenn sich das mal irgendwie ergibt oder so, das ist nicht die Sache, aber primär ist ja die Ausrichtung bei uns auch über Mission Triathlon eine andere. Deswegen war das bei mir so nicht mit dabei. Und das Ganze kann man eben dann auch auf den Hinweis des Sportstudiums irgendwie übertragen. Also es gibt ja ganz viele Trainer, oder das ist nicht nur im Triathlon so, sondern auch in anderen Sportarten, da wird dann immer darauf hingewiesen, Sportstudium, Sportwissenschaften studiert, idealerweise natürlich an der Sporthochschule in Köln, das alleine bedeutet auch nicht, dass jemand jetzt gut ausgebildet ist, was Triathlon-Training angeht. Das kann es und das ist ja im Idealfall auch so. Und wir wollen hier auch nicht sagen, dass ein Sportstudium schlecht ist. Das ist natürlich auch eine wunderbare Grundlage. Da hat man ein sehr, sehr großes Hintergrundwissen. Aber je nachdem, war das jetzt ein Bachelor, war das ein Master mit dazu, war das noch, ich weiß nicht, wahrscheinlich gab es da früher auch mal Diplom, aber das wird schon lange her sein, das wäre wie bei allem. Das kann eben auch mit unterschiedlichen Ausrichtungen passieren. Also natürlich werden da Trainingswissenschaften immer irgendwo in den Grundlagen mit besprochen. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel die Geschichte von Anne Haug und Dan Lorang anhört, die haben sich ja auch in einem Triathlon-Seminar kennengelernt.
Ich glaube, es war eine AG.
Oder sogar damals eine AG, ich weiß nicht genau, wie es war. Aber es war nicht so, dass jetzt Triathlon-Training und Triathlon-Sport fest verankert war im Sportstudium bei denen. Und deswegen sind die da gelandet, sondern die mussten da quasi gezielt hingehen. Wenn jetzt jemand da schon sagt, er möchte sich darauf spezialisieren, ist das ja auch super. Aber alleine, dass jemand Sportwissenschaften studiert hat, bedeutet nicht, dass er jetzt in dem Bereich Triathlon-Training viel gemacht haben muss.
Ja, natürlich.
Hat er natürlich im Idealfall, aber.
Ja, Triathlon ist natürlich auch eine echt kleine Nische vielleicht im Vergleich zu den anderen Sportarten. Jetzt mal im Vergleich zu Fußball ist ja irgendwie klar. Ja. Auch wenn der Triathlonsport hier in Deutschland immer mehr an Bedeutung gewinnt und immer mehr Leute ja auch Lust darauf bekommen, durch die ganzen Erfolge unserer tollen Profiathleten. Mhm. Aber trotzdem ist es jetzt vielleicht immer noch nicht so an der Stelle, dass eben immer berücksichtigt wird. Ja. Klar, es gibt immer Schnittmengen mit anderen Ausdauersportarten, wie halt Laufen, Radfahren, Schwimmen. Da gibt es vielleicht auch spezielle Kurse oder eben Seminare, die man dazu besuchen kann. Aber vieles ist ja doch auch irgendwie ja, einem selbst überlassen. Also auch in einem anderen Studium kann man sich ja entscheiden, welche Seminare.
Bei uns gab es früher keine Webinare.
Ja, genau. Also die Zeiten haben sich geändert, aber letzten Endes kann man ja auch als Student noch ein bisschen die Themen wählen und mal was mehr oder was weniger machen. Und so ist es ja auch in der Sportwissenschaft. Was aus meiner Sicht aber noch viel bedeutsamer ist, man kann die Theorie kennen und sagen wir mal, du hast die beste Ausbildung und du bist wirklich bewandert in den Bereichen der Trainingssteuerung und kennst dich aus mit eben genau den speziellen Anforderungen des Triathlons. Dann heißt das ja aber noch lange nicht, erstens, dass dein Studium von vor 10 Jahren heute noch dafür sorgt, dass du dich weiterbildest und dass du auch auf dem Stand der Dinge bleibst. Weil in unserem Sport ändert sich einfach extrem vieles. Das lernt man ja schon oder sieht man alleine schon an der Technik, die in den letzten 10, 20 Jahren sich sehr gewandelt hat.
Ist ja nicht nur unser Sport, ne? Also das betrifft ja auch, ja gut, alle anderen Teildisziplinen.
So, ja, genau. Ja. Und zweitens sagt es ja auch nicht, dass du ein guter Trainer bist. Das heißt nur, du hast einen Nachweis, du hast einen Schein. Das ist immer ganz wichtig und schön und gut in Deutschland. Und es hilft ja auch denjenigen, die dann eben diese Dienstleistung zum Beispiel in Anspruch nehmen, zu differenzieren, ist das jetzt ein guter Trainer oder nicht. Aber so wie bei Ärzten auch, die Leute, die das 1,0er-Abi gemacht haben, sind vielleicht nicht die besten Chirurgen oder nicht automatisch der beste Hausarzt oder wer auch immer, der das meiste Verständnis für seine Patienten hat oder eben die besten Diagnosen stellt oder die, sag ich mal, richtigen Diagnosen.
Hast du große Ziele für die nächste Saison und suchst noch die passende Motivation für den Einstieg ins Training? Dann haben wir bei Mission Triathlon mit dem Season Kickoff genau das Richtige für dich. Gemeinsam starten wir mit einem strukturierten Plan ins neue Jahr und legen so den Grundstein für eine tolle Saison. Schau also unbedingt gleich auf season-kickoff.de vorbei und trag dich in die Warteliste ein. Wir freuen uns auf dich.
Ja, und damit sind wir quasi beim vierten Punkt, den Lotta jetzt schon angesprochen hat. Der vierte Punkt umfasst einfach noch ganz wichtige Fragen und ganz viele Aspekte, die eben in einer Trainer-Coachy-Athleten-Beziehung eine Rolle spielen. Lotta hat es jetzt schon angesprochen. Die erste Frage, die wir uns in diesem Punkt aufgeschrieben haben, ist eben, hat der Trainer eigene Erfahrung im Sport? Das ist eine Frage, die sowieso kontrovers diskutiert wird. Ganz grundsätzlich kann man jetzt bei Trainern sagen, muss ein Triathlon-Trainer selber mal einen Triathlon gemacht haben? Muss ein Trainer, der Leute auf die Langdistanz bringt, Langdistanzathlet gewesen sein? Muss er Langdistanzerfahrung gehabt haben? Muss er eine Langdistanz gewonnen haben? Das sind alles so Fragen, die da reinspielen. Und wir haben ehrlich gesagt, wir haben nur unsere eigene Meinung, aber das ist auch nicht zu 100% umsetzbar. Wir persönlich halten es für sehr wichtig, das selber mal erlebt zu haben. Und da gibt es auch ein paar wichtige Gründe. Also ich kann halt Athleten gute Tipps geben für Wettkämpfe allgemein, weil ich selber schon viele Wettkampfsituationen erlebt habe. Ich kann aber zum Beispiel auch im Speziellen Tipps geben, wenn jetzt jemand beim Challenge starten will, weiß ich halt sehr genau, an dem Punkt gibt's das, an dem Punkt kannst du das, pass auf hier. Wenn sich beim Challenge nicht viel ändert, kann man ja fast schon sagen, eher in Kurve 38 bitte nicht so eng reinfahren und ein bisschen langsamer oder so, wenn man da selber schon zweimal gefahren oder gestartet ist. So. Auf der anderen Seite gibt es halt sehr große Trainer, die ja gar nicht so viel eigene Erfahrung in diesem Sport haben, selber nie was Großes gewonnen haben und halt Weltmeister hervorbringen.
Ja, genau. Und zum Teil sind diese Trainer eben auch nur Trainer in Teildisziplinen. Also beispielsweise der berühmte Trainer von Daniela Rief und jetzt habe ich ihren Namen vergessen, die andere Schweizerin.
Chrissy Wellington.
Chrissy Wellington und die andere Schweizerin, wie heißt sie denn?
Nicolas Spierig.
Nicolas Spierig, genau. Also der ist ja richtig, richtig groß, aber eigentlich...
Also Brad Sutton.
Genau, eigentlich kommt er aus dem Schwimmtraining, war schon immer Schwimmtrainer, macht jetzt aber eben Triathlon-Training und das sehr, sehr erfolgreich, jedenfalls mit vielen Athletinnen, die er in den letzten, eigentlich muss man schon sagen, Jahrzehnten hervorgebracht hat.
Ja.
Und da hat auch niemand gefragt, oder vielleicht hat man ihn früher schon danach gefragt, so, wo sind denn deine Erfolge? Warum bist du eigentlich kein Triathlet? Warum hast du eigentlich so einen Bauch?
Ja, muss man auch, also ohne ihm zu nahe treten zu wollen, die sportliche Adonis-Figur hat er nicht.
Ja, genau. Und das lässt sich natürlich auch auf viele andere Trainer übertragen, wo man sagt, die haben schon viele große Athleten gecoacht, sind aber selber eigentlich eher... Zumindest vom Aussehen her Couch-Potatoes.
Ja, oder die, ich meine, die können ja, das ist ja auch gar nicht so der Punkt. Man kann ja auch sportlich sein und selber viel Sport machen. Aber ich glaube, dann hat mal einen Triathlon absolviert, aber ist jetzt nicht der Triathlet, der das regelmäßig macht. Ist ja auch viel mehr im Radsport verankert. Es scheint aber trotzdem kein Problem zu sein. Deswegen ist es halt so eine Frage, ja, ist es hilfreich, ist es nicht hilfreich? Wir können es nicht so genau beantworten. Ich kann nur für uns, glaube ich, beide sagen, wir profitieren in der Arbeit mit Athleten sehr davon, dass wir da viel schon erlebt haben und es einfach weitergeben können. So.
Andersherum gibt es natürlich auch immer die Beispiele von denjenigen Athleten, die eigentlich mal erst Profis gestartet sind und dann später irgendwie ein Trainingsbusiness aufmachen oder eben als Coaches tätig werden.
Ja, genau.
Das kann eben von Vorteil sein, weil sie haben halt auf jeden Fall viel Erfahrung, kann aber auch in die Hose gehen, weil auch da ist niemals sichergestellt oder garantiert, dass die diese Erfahrung oder dieses Wissen auch an andere Leute gut weiterbringen geben können, beziehungsweise dass sie auch Verständnis dafür haben, dass andere Leute in anderen Situationen sind. Weil wenn man eben schon mal so weit oben war, kann es auch sein, dass man denkt, ach du Nudel oder du Wurst, du trittst ja viel zu wenig Watt oder keine Ahnung. Also das könnte ja theoretisch auch sein, dass ein Trainer ein Mindset hat, ich möchte eben nur ambitionierte Athleten trainieren. Und wer sich nicht genug quält, der ist nicht der Richtige oder irgendwie so.
Ja, genau. Was du jetzt ansprichst, ist genau die nächste Frage, die wir uns aufgeschrieben haben. Viel wichtiger und ich finde das, also jetzt kann jeder seine Meinung haben, ob es wichtig ist, dass der Coach das kennt oder nicht, selber gemacht hat oder nicht, schon mal was gewonnen hat oder nicht, aber was wirklich extrem wichtig ist, ist, wie dein potenziell zukünftiger Coach mit Menschen umgeht. Im speziellen Sinne, wie geht er mit dir um? Und das ist das, glaube ich, Wichtigste im Trainerbusiness. Und ich wage hier auch die Prognose, jemand mit einer schlechteren Ausbildung, aber mit besseren People-Skills ist der bessere Trainer. Also kann bei der Mehrheit aller Athleten ein besseres Ergebnis erzielen. Und das ist dieser Punkt, wir sprechen das auch an, weil wir von Leuten aus unserer Community teilweise schon haarsträubende Geschichten über Trainer gehört haben, die, glaube ich, noch nie davon gehört haben, dass es darum geht, Menschen zu inspirieren, Menschen zu motivieren, Menschen zu unterstützen, sondern die einfach nur mit einer Bestrafung arbeiten oder mit negativen Kommentaren, so dem Hinweis, wie Lotta gerade gesagt hat, du bist ja auch ein armes Würstchen, wenn du nicht bald mehr Watt trittst, dann fliegst du halt raus, weil so Luschen wie dich trainiere ich nicht. Die gibt es und es gibt ja auch Menschen, und da kommen wir vielleicht zum Schluss nochmal drauf, die das nicht stört oder die das vielleicht ja auch motiviert. Also man hat von Patrick lange ja gehört, dass gerade Faris als Trainer bei ihm genau wusste, welchen dieser Negativknöpfe er drücken muss, um dann ein positives Ergebnis zu bekommen. Ja, wenn das funktioniert und wenn man so Weltmeister wird und wenn einem das passt, super. Grundsätzlich, und das ist ja auch wieder so ein People-Skill, wenn der Trainer eben weiß, ich habe jetzt einen Athleten, der möchte das Ziel erreichen. Und er braucht einfach diese Stichelei, du schaffst es eh nicht, um sich richtig ins Zeug zu legen und dieses Ziel zu erreichen. Dann ist es natürlich auch Aufgabe des Trainers, diesen Knopf zu finden und diesen Knopf dann immer dann zu drücken, wenn es notwendig ist und eben der Sache, der Mission dient. Und Lotta hat es gerade angesprochen, wenn ich halt ein festgefahrenes Bild habe, von wie Training funktionieren muss, weil früher haben wir auch immer viel hilft viel und jetzt, ich habe mich früher fertig gemacht und jetzt machst du dich heute auch fertig, weil das ist das Mittel zum Erfolg, dann kann es problematisch werden. Weil, und das ist das, was ich bei Dan Lorang auch so spannend finde, dass es eben sehr wichtig ist, sich in die Person hinein zu versetzen, die man da betreut. Und da, finde ich, liegen wahre Qualitäten eines guten Champion-Coaches. Mhm. Weil er die individuellen Faktoren der Person berücksichtigt. Und gerade wenn wir jetzt von Athleten sprechen, die eben nebenher noch arbeiten, die eine Familie haben, die vielleicht auch ein anderes Leben haben und nicht alles abgeschirmt wird, damit sie Weltmeister werden, dann gibt es halt vieles, was der Coach berücksichtigen muss. Und je besser er das managen kann und je besser er darauf eingeht und seinen Athleten, seine Athletin kennt, umso besser kann sich die Leistung halt auch entwickeln.
Ja, also wie ich vorhin schon sagte, da muss der Coach eben auch in gewisser Weise ein Psychologe sein und zumindest die dahinterliegenden Mechanismen verstehen. Warum fühlt sich mein Athlet jetzt zum Beispiel davon getriggert? Warum pusht es ihn, wenn ich ihm was sage, was eigentlich negativ ist? Ja. Also ich persönlich hätte dann niemals den Ansatz, das genau dann so zu machen, sondern ich würde versuchen, das eher beim Athleten mal anzusprechen und darüber zu sprechen, warum motiviert dich das denn überhaupt und können wir das vielleicht auch auf eine andere Art und Weise erreichen, dieses Ziel?
Ja.
Genau, also da gehört natürlich extrem viel Feingefühl dazu und Menschenkenntnis und die Fähigkeit, das dann eben auch gut zu kommunizieren. Mir fällt auch noch so ein bisschen eine Parallele ein, ich weiß nicht, ob es hier so 100% reinpasst, aber ich kenne das aus einem früheren Beruf, wo ich Menschen auch quasi eine Sprache beigebracht habe. Und es ging auch so darum, dass wenn man ja eine Sprache schon immer gesprochen hat, dass man dann eben denkt, ach, das ist doch selbstverständlich. Jetzt der, die, das ist doch gar kein Problem. So lernt das halt einfach. Ne?
Ja, ja.
Und für denjenigen, der das aber lernen muss und der das aus einer eigenen Sprache nicht kennt, ist das natürlich ein riesiger Aufwand und auch eine große Hürde, das irgendwie zu verstehen oder auch zu akzeptieren, dass es halt einfach so ist und dass man das sich nicht aussuchen kann oder dass man das einfach leider lernen muss.
Ja.
Und da ist es, glaube ich, schon wichtig eben, dass der Trainer diese Fähigkeit hat, sich reinzuversetzen. Wie ist es denn für jemanden, der jetzt diese Sprache, also im übertragenen Sinne, diesen Triathlon neu lernt? Wie ist es denn für jemanden, der jetzt zum Beispiel erst das Kraulen lernt im Erwachsenenalter? Ich kann dem ja nicht einfach nur sagen, ja, kraul halt, weil so macht man das und ich habe das schon mit 3-4 Jahren gekonnt, was du jetzt mit 25 oder 35 oder 45 machst.
Ja.
Das nützt ja nichts. Man muss ja trotzdem irgendwie ein Verständnis dafür haben, wie man diese Skills lernt. Wobei der Coach natürlich auch nicht immer dafür zuständig ist, den Menschen die Technik beizubringen, muss man auch sagen. Also gerade, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, wenn das Coaching eben eher über eine Distanz stattfindet und man nicht vor Ort da steht am Breckenrand und sagt, jetzt schwimm mal so, achte mal auf deinen Kopf, achte mal auf was auch immer, dann ist es natürlich auch nicht unbedingt sinnvoll oder notwendig, dem Athleten Technik beizubringen. Ja. Weil im Coaching geht es ja eher um die übergeordneten Dinge, was gehört alles dazu, um gut zu performen und welchen Trainingsplan braucht der Athlet, um das zu erreichen.
Ja, ja. Und da passt eigentlich, da können wir gleich anschließen, also das mit dem, ja, was dieses Beispiel aus der Sprachschule ist natürlich schon genau das, was ich meine. Also dieses hineinzuversetzen und selber auch zu merken, was für einen selber einfach ist, muss für jemand anders nicht einfach sein. Aber wir kommen eigentlich direkt zu dieser dritten Frage. Was muss ein Coach eigentlich noch zusätzlich wissen? Also er sollte alles wissen über die Trainingsmethoden, die einen weiterbringen. Wer unseren Podcast hört, weiß ja, dass Triathlon nicht nur Laufen, Schwimmen, Fahrradfahren ist und schneller, 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 sondern stellt sich halt auch die Frage, sollte er eine zusätzliche Ausbildung oder sollte er zusätzliches Fachwissen im Bereich Ernährung haben, in der Lauftechnik, sollte er auch ein Schwimmtrainer sein, idealerweise dann vielleicht auch noch ein Krafttrainingsschein oder so irgendwas. Das sind natürlich so Fragen, die wir, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung beantworten würden. Es ist wunderbar, wenn ein Trainer solche Sachen weiß. Wenn er sie nicht weiß, dann sollte er nie zögern, den Athleten, die Athletin zu einem Fachmann zu schicken, den er kennt und den er für gut befunden hat. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe ernährungstechnisch so und so Probleme, und dann kann der Coach sagen, okay, pass auf, wir können das und das probieren, aber wenn wir damit nicht weiterkommen, dann habe ich eine Ernährungsberaterin oder einen Ernährungsberater, dann gehst du bitte zu den Fachleuten und dann machen die das mit dir, weil ich nicht qualifiziert genug dafür bin. Also da finde ich dann immer wichtig, der Trainer sollte da offen und ehrlich sein, was er machen kann und was er nicht kann.
Ja, genau. Und dann eben auch die eigenen Grenzen quasi anzuerkennen oder im Vorfeld auch zu sagen, das und das kann ich, da und dabei kann ich dir helfen, aber an dieser Stelle habe ich eben externe Experten sozusagen. Ja. Ist ja auch überhaupt gar keine Schande, wenn der Trainer das nicht alles kann, ist ja eigentlich sogar viel besser, wenn er da so offen ist.
Ja, genau, genau. Die Frage, die sich dann noch stellt, und die muss natürlich auch jeder für sich selber irgendwie beantworten, ist, macht es Sinn, lieber einen regionalen Coach zu suchen oder jemanden, der remote arbeitet? Ja. Also da hat Lotte eingangs auch schon so ein paar Sachen gesagt. Es gibt ja jetzt zum Beispiel in unserem Verein auch mit Lotte eine weitere Trainerin. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wo man eine Anlaufstelle hat, wenn man jetzt im Verein ist und sagt, ich möchte vielleicht nicht das Vereinstraining mitmachen, weil mir das zu allgemein ist. Ich möchte gerne mich speziell auf irgendwas vorbereiten. Dann ist ja vielleicht auch die Möglichkeit, den Trainer, die Trainerin im Verein zu fragen und zu sagen, hier, wollen wir das so machen. Wenn man selber eben da lieber den direkten Kontakt haben möchte, dann ist regional natürlich besser. Wenn einem das nicht so wichtig ist, und da kommen wir auch gleich noch drauf, wenn es reicht, dass man den Trainingsplan eben irgendwo in der Trainerplattform, in der Software bekommt und den abarbeitet und ansonsten halt über, was man wahrscheinlich sonst auch machen würde, auch wenn der Trainer zwei Orte weiter wohnt, halt Sachen über WhatsApp klärt und so, dann muss die Person halt nicht vor Ort sein.
Ja, genau. Also ich glaube tatsächlich auch, dass der Trend immer mehr zum Remote-Coaching geht. Das war natürlich durch Corona nochmal ein bisschen, wurde nochmal ein bisschen angetrieben oder gab nochmal einen Schub für dieses Coaching über entsprechende Trainingsplattformen online. Aber trotzdem muss man natürlich auch als potenzieller Coach oder als Athletin und Athlet wissen, so, das passt mir oder damit komme ich überhaupt nicht klar. Ne? Es gibt natürlich auch Leute, die brauchen dann zum Beispiel mehr Anleitung und sagen, ich möchte aber gerne einmal pro Woche irgendwie ein angeleitetes Fitnesstraining haben, weil sonst mache ich das überhaupt nicht. Ich kann mich da nicht motivieren oder irgendwas, oder ich weiß dann nicht, ob ich es richtig mache und am Ende verhebe ich mich und dann klemme ich mir einen Nerv ein und dann bin ich wieder 3 Wochen ausgenockt. Das kann natürlich auch sein, aber auch das könnte man ja theoretisch auslagern und sagen, okay, du gehst ins Fitnessstudio, dort gibt es Trainer, die dir diesen Part zeigen und ich schreibe dir aber deinen Plan fürs Triathlon-Training oder so. Also da gibt es immer viele Möglichkeiten, das auch quasi hybrid zu gestalten und nicht nur entweder online oder vor Ort. Aber ja, klar, die ersten Anlaufstellen sind halt immer die Vereine vor Ort, wo man eben schauen kann, ob es so einen Trainer gibt und ob der überhaupt Kapazitäten und Interesse hat. Oder ansonsten eben die vielen, vielen Trainer, die sich ja auch auf den sozialen Plattformen tummeln und dort ja auch zum Teil schon zeigen, was sie drauf haben.
Ja, ja. Da vielleicht auch der kleine Hinweis, vielleicht nicht demjenigen gleich hinterherlaufen, der sagt, ich bin guter Trainer, sondern die Leute vielleicht ein bisschen beobachten, ein bisschen hinterfragen, was die da machen. Wer ein Instagram-Profil hat, hat ja meistens auch Posts drauf, die schon etwas länger da sind. Da kann man, sollte man die Zeit investieren und sich anschauen, was haben die Leute so alles gemacht, wie sind vielleicht ihre Meinungen auch zu bestimmten Punkten. Das ist dann vielleicht auch ganz gut, wenn jemand so eben einen sozialen Auftritt, einen Auftritt in sozialen Medien hat. Dann kann man vielleicht viele Fragen klären sich schon durch die Inhalte, die man da findet. Weil vielleicht sagt der Trainer da auch irgendwo, auf was für einer Plattform oder mit welcher Plattform er arbeitet. Also wir arbeiten zum Beispiel mit Training Peaks. Und das heißt, der Athlet bekommt da eben einen Account und kriegt dann seine Pläne da eingespeist. Das ist ja ganz unterschiedlich. Da gibt es X-Plattformen, manche neuer, manche älter, manche aus dem Ausland. Man kann das auch auf einem ganz anderen Weg machen. Im Endeffekt könnte man auch jede Trainingseinheit so als Text irgendwie schicken. Solche Sachen lassen sich dann vielleicht klären über so einen Online-Auftritt. Da kann man sich sicher immer einen guten Einblick verschaffen.
Ja, natürlich ist es aber deutlich einfacher, wenn man eben zum Beispiel wie bei Training Peaks die Möglichkeit hat, diese Einheiten dann direkt auf die Uhr übertragen zu bekommen. Weil da muss man eben nicht seine PDF rauskramen oder irgendwas ausdrucken, sondern man geht auf die Laufbahn, drückt die entsprechende Einheit und startet sofort.
Ja.
Klar kann man sich vorher die Einheit auch mal angucken und sich überlegen, habe ich dazu Fragen, kann ich das überhaupt so umsetzen und so weiter. Aber es ist natürlich deutlich einfacher, wenn es so einfach wenn es da so eine Konnektivität gibt, also wenn das irgendwie miteinander verbunden ist.
Ja. Ja, ja, und das ist natürlich auch so ein Punkt. Der zukünftige Trainer darf natürlich schon auch up to date sein, was Technik angeht, was Trainingssoftware angeht, was vielleicht auch diese Konnektivität angeht, weil das sind natürlich auch immer so ein bisschen Zeichen dafür, dass er wahrscheinlich möglicherweise sich auch mit den Trainingswissenschaften ein bisschen auseinandersetzt. Lothar hat es ja schon gesagt, das, was vor 20 Jahren galt, ist vielleicht heute nicht mehr so der Goldstandard und deswegen ist es halt auch wichtig, dass man sich vielleicht einen Coach, eine Trainerin sucht, die da in der Gegenwart unterwegs sind und nicht sich allen Neuerungen verweigern und sagen, das ist alles Bullshit und es funktioniert nicht. Klar, wenn einem das liegt, wenn man jetzt selber sagt, ich möchte sowieso keine Technik, wir treffen uns einmal die Woche und tauschen einen schriftlich angelegten Trainingsplan aus, ich notiere meine Ergebnisse, dann sollte es ja auch okay sein. Das darf dann auch jeder natürlich handeln, wie er möchte. Aber wir würden sagen, es ist wichtig, dass man da up-to-date bleibt und das erkennt man dann eben unter anderem auch daran, ob ein Trainer da vielleicht dann auch, was die Technik angeht, halt weiß, was aktuell gibt, dann ist es halt ein Anzeichen dafür, dass er sich vielleicht auch bei den Trainingswissenschaften so ein bisschen dafür interessiert. Da kann man natürlich aber auch in einem Gespräch, das man mit dem potenziellen zukünftigen Begleiter im Triathlon-Bereich einfach ansprechen kann und fragen kann.
Ja, genau. Also dieses Up-to-Date-Bleiben ist natürlich auch immer nicht so einfach zu überprüfen. Du kannst jetzt wahrscheinlich 50.000 Studien wälzen und dann den Trainer danach piesacken und fragen, ja, wie stehst du denn zum Beispiel zu statischem Dehnen vor dem Laufen? Und wenn er sagt, ja, mache ich immer, dann sagst du, nee, okay, du stehst auf meiner Abschlussliste. Also als Athlet, wenn man so weit schon informiert ist, dann braucht man eigentlich auch keinen Trainer mehr.
Ja, wollte ich gerade sagen, wenn man die ganze Studie gelesen hat, dann ist es wahrscheinlich auch so gut.
Genau, also letzten Endes bleibt einem, denke ich, auch größtenteils sich auf sein Bauchgefühl zu verlassen und eben einen ersten positiven oder negativen Eindruck zu gewinnen durch die verschiedenen Kontaktpunkte, die man mit dem Trainer hat. Und da haben wir ja gesagt, klar, wenn der Trainer irgendwie eine Website hat, wenn der Trainer irgendwie sich selbst in diesem ominösen Internet darstellt, dann muss man ihn natürlich irgendwie daran messen. Und je mehr Infos man bekommt, umso besser ist das natürlich, weil man sich dann ein sehr viel umfassenderes Bild machen kann.
Ja, genau. Also am besten erst ein bisschen recherchieren, sich eine lange Liste schreiben mit Fragen oder vielleicht auch eine kürzere Liste, dann den Trainer seines Begehrens anzuschreiben, einen Termin zu machen, ein halbstündiges oder vielleicht auch 60 Minuten langes Gespräch vereinbaren und dann gucken, ob es passt. Und ich glaube, das ist schon mal ein guter Indikator, ob man zusammenarbeiten kann oder nicht.
Ja, so ich das auch. Wüsste jetzt nicht, was wir vergessen haben.
Nichts. Oder falls doch, wenn jetzt jemand noch Fragen hat, gerne irgendwie bei Instagram oder so schreiben, dann haken wir dann natürlich nochmal nach. Aber ja, aus Trainersicht sind das so die wichtigen Punkte, die man abklären sollte. Ich habe mir als Fazit aufgeschrieben, es gibt halt nicht den richtigen Trainer für alle. Jeder muss sich seinen eigenen richtigen Trainer suchen. Und deswegen sind natürlich auch die Fragen und die Anforderungen, die man an so eine Person hat, höchst unterschiedlich. Es ist leider, eben haben wir angesprochen, mit den Ausbildungen nicht so einfach zu sagen, jetzt macht man hier, wer diese Ausbildung hat, ist immer ein guter Trainer. Das ist halt nicht so. Aber das wissen wir aus dem Leben. Nur weil jemand Arzt ist, heißt das nicht, dass er ein guter Arzt ist. Nicht, weil jemand Busfahrer ist, kann er gut Bus fahren oder sonst irgendwas. Also da gehört ja immer noch mehr dazu. Das ist bei uns Triathlon-Trainern halt auch nicht anders.
Oder bei Lehrern, ja.
Oder bei Lehrern oder was auch immer. Also gibt es ja in ganz vielen Bereichen eben. Das ist so ein bisschen der Fahrplan, wie man das checken kann. Im persönlichen Gespräch findet man, glaube ich, schon immer sehr viel raus. Und also es ist, glaube ich, ganz normal, dass ein Trainer im Vorfeld von so einem Gespräch einige Infos schon haben möchte, weil, ne, also wenn man 30 oder 60 Minuten mit jemandem spricht und kein Geld dafür bekommt, verdient man halt in der Zeit auch nichts. Deswegen dafür auch Verständnis dann von der Athletenseite. Aber er sollte eigentlich immer so ein Gespräch möglich machen, wenn er da eben eine gemeinsame Zukunft sieht. Wenn ein Trainer sagt, ja, wir können gerne zusammenarbeiten, aber ich habe jetzt keine Zeit, mit dir zu sprechen, dann vielleicht jemand anders.
Ja, dann ist das ein bisschen so wie, schick du mir mal ein Bild von deinem Personalausweis oder hier überweis mir mal das Geld und dann tue ich dir den Schlüssel irgendwo hin für die Wohnung.
So ein bisschen, also, ja, genau.
Natürlich muss das Vertrauen irgendwie beiderseits gegeben sein und ja, beide müssen irgendwie von dieser Zusammenarbeit profitieren können.
Richtig, genau. So, das soll es gewesen sein für heute. Lasst ein Abo da, abonniert den Podcast, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und dann hören wir uns, beziehungsweise ansonsten, falls du das schon gemacht hast, wie auch immer, wer abonniert hat, hört uns in der nächsten Folge wieder.
So ist es.
Bis dahin.
Bis dann.
Ciao, ciao.